Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Wir liefern Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Es geht in die nächste Runde mit unserem Bulletproof Organization Format, in dem wir uns aktuell die verschiedenen Rollen im Startup genauer anschauen, mit all ihren Facetten. Und genau deswegen freue ich mich heute, Gülşah Wilke zu begrüßen. Sie ist vor kurzem erst vom Startup-Verband zur Impact-Gründerin des Jahres ausgezeichnet worden und baut aktuell mit weiteren 3 Co-Foundern das Netzwerk Two Hearts auf, mit der Vision, die Tech-Gesellschaft von morgen mit kultureller Vielfalt aufzubauen. Auf dem Weg dorthin arbeitete sie 6 Jahre in verschiedenen Strategieberatungen, wie beispielsweise McKinsey, war Investorin und Head of Portfolio und Operations bei Axel Springer, wo sie auch Stepstone als Boardmitglied unterstützt hat und nahm dann die Rolle der COO in dem Scale-Up Ada Health an, neben den Gründern Daniel Nadrat und Claire Novorol. Ihr merkt, hier steckt eine vielseitige Laufbahn hinter Gülşah und damit auch ein großer Erfahrungsschatz, weswegen wir neben ihrer ehemaligen Rolle als COO bei Ada auch über all ihre weiteren Erfahrungen sprechen, die sie mit in ihre jetzige Gründung nimmt. Dabei sprechen wir über Prinzipien und ihren Anspruch an sich selbst. Jetzt spanne ich euch nicht weiter auf die Folter. Es geht los. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
Werbung. Hi, ich bin Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Seit unserer Gründung vor nur wenigen Jahren hat sich Startup Insider blitzschnell zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Startup-Landschaft entwickelt. Mit unseren verschiedenen Kanälen, darunter unserem Podcast, unseren Newslettern sowie unserer großen Startup-Plattform, ziehen wir alle relevanten Akteure des Startup-Ökosystems an. Vom Who's Who der deutschsprachigen Investorenszene über aufstrebende Gründer, Scale-Ups bis hin zu Startup- und Tech-Enthusiasten. Für unsere Partner sind unsere Kanäle daher die perfekte Möglichkeit, sich dauerhaft und zu einem attraktiven Preis dieser Zielgruppe zu präsentieren und so ihre strategischen Ziele zu erreichen. Um mehr über potenzielle Werbemöglichkeiten bei uns zu erfahren, kannst du jetzt unser Media Kit anfordern und zwar unter startupinsider.de/mediakit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily Interview.
Herzlich willkommen, Gülşah.
Vielen, vielen Dank.
Schön, dass du da bist und mit mir eine gemeinsame Folge aufnimmst. Auch nochmal zum Thema COO. Letztes Mal habe ich ja schon mit Alexander Rausch über diese Position gesprochen und ich bin ganz gespannt, noch eine Perspektive von dir zu bekommen zu der Rolle. Und vielleicht eine Frage vorab. Du bist ja zu Ada Health gekommen in der Rolle als COO. Kannst du mal erzählen, in welcher Phase Ada Health da so war?
Genau, und zwar bin ich zu Ada Health gekommen, als die Series B-Runde abgeschlossen wurde. Das heißt, es ging sehr, sehr stark darum, Ada, was zu der Zeit schon ein Scale-Up war, zu professionalisieren, Strukturen nachzuziehen und für den stärkeren Eintritt in die USA auch vorzubereiten.
Das ist auch so der typische Zeitraum für einen COO dazuzukommen? Oder gab es vorher schon einen COO, den du sozusagen abgelöst hast?
Genau, also es gab tatsächlich keinen COO und in dem Fall von Ada Health war es so, dass der Gründer bewusst gesagt hat, mit der neuen Fundraising-Runde ist die Betonung und die Bedeutung des US-Marktes nochmal größer. Mhm. Und es gilt darum, neue Partner, neue Investoren, neues Netzwerk zu erkunden, erschließen in den USA und ich brauche jemanden, der alle Bereiche außerhalb von, ich sag mal, Fundraising und Sales und ich sag mal, Strategie von mir übernimmt. Und das war der Moment, wo ich dann gekommen bin und alle Bereiche vom CEO übernommen habe, sodass er voll auf Fundraising und Sales fokussiert sein konnte.
Mhm. Warum ist es wichtig, in der Phase einen COO zu haben oder eine COO zu haben?
Genau, es ist ja oftmals so, dass Startups am Anfang sich sehr, sehr stark auf das Produkt fokussieren und dann auf das Erschließen der ersten B2C oder B2B-Kunden. Das heißt, Product und Sales sind am Anfang extrem wichtig, so wie HR, also die richtigen Leute zu holen. Das klappt auch sehr, sehr gut. Nur nach einer gewissen Zeit, je größer die Firma wird und man ein Produkt hat, was auch idealerweise am Markt angenommen wird, die ersten Kunden da sind, ein super Team aufgebaut, das merkt man einfach auch, dass es gewisse Strukturen zu erschließen und zu erstellen gilt, damit die Firma auch so gut funktioniert mit 100, 200, 300, 400 Mitarbeitern, wie sie mit 10, 20, 30 funktioniert hat. Und da reicht es dann nicht mehr, sich, ich sag mal jetzt übertrieben, über den Zaun Dinge zuzurufen, sondern da muss man dann auch Prozesse, Entscheidungswege, ist auch wenn leid, aber auch gewisse Regeln haben, um einfach die Kommunikation und Entscheidungsfindung maximal effizient zu gestalten. Mhm.
Wie das funktionieren kann, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber vielleicht eine Frage vorweg noch. Wolltest du schon immer mal in der Rolle des oder der CEO sein?
Ehrlicherweise.
Wie bist du dazu gekommen vielleicht auch?
Sehr gute Frage. Ja. Ich glaube, wie alles im Leben kann man sowas nicht planen. Ich muss schon zugeben, dass ich schon vor Jahren natürlich Linien gelesen habe und Sheryl Sandberg immer extrem inspirierend fand und gesagt habe, sie war auch bei McKinsey wie ich und ähnliche, auch zwei Kids. Sie hat ja auch bei Facebook angefangen, als sie zwei kleine Kinder hatte. Und ich habe mir damals schon gedacht, boah, das fände ich ganz cool und sehr bold, bei einer Tech-Firma als COO reinzugehen und so ein bisschen dem CEO den Rücken frei zu halten. Und mein Interesse für Strategie, Prozesse und so weiter wurde schon durch meine Zeit bei McKinsey und dann auch bei Axel Springer deutlich. Deswegen, ja, es war schon eine Rolle, mit der ich mich sehr stark identifizieren konnte. War das jetzt mein Ultimate Goal? Ich würde sagen, nein. Nur als die Gespräche dann mit den beiden Foundern von Ada so ins Laufen gekommen ist, konnte ich mich damit sehr gut identifizieren und habe dann den Schritt auch gemacht.
Okay, und dann hast du quasi Ada Health eigentlich, ich sag mal, durchstrukturiert.
Das klingt immer so
sehr hart klingt.
Das klingt jetzt immer so, das klingt natürlich ein bisschen übertrieben, aber am Ende des Tages ging es einfach auch darum, dass man das, was im Kopf und in der Vision des gesamten Leadership-Teams und auch der beiden Founder, der Chief Medical Officer und dem CEO war, auch nochmal strukturiert runterzuschreiben, daraus eine Strategie zu erstellen und die dann auch abarbeitbar in kleine Objectives und Key Results runterzubrechen, quartalsweise. Das war natürlich am Ende des Tages das große Ziel und das Wichtigste, dann auch die gesamte Organisation mitzunehmen. Weil das eine ist, Dinge runterzutippen oder zu schreiben. Und das andere ist auch, sicherzustellen, dass das, was man vermittelt, auch ankommt. Und ich glaube, das ist fast die größere Herausforderung.
Ja, dann auch so, eigentlich ist es die Rolle der COO dann eigentlich wirklich so die Brücke zwischen CEO und eigentlich der Rest der Organisation.
Genau, eigentlich, ich habe immer gesagt, wenn wir Onboarding für neue Mitarbeiter hatten und einmal im Monat habe ich dann die Mitarbeiter willkommen geheißen. Ich habe dann immer gesagt, Daniel ist der Außenminister und ich bin die Innenministerin. Das heißt, ich mache alles internal focused. Ich stelle sicher, dass das, was außerhalb der Organisation bei Daniel mit den Gesprächen, mit der Vision, auch im Kopf passiert, dass das auch in die Organisation reingeht.
Wie schafft man es denn, so eine Strategie zu operationalisieren?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal zu überlegen, wo wollen wir denn hin? Und auch bei einem größeren Leadership-Team zu überlegen, ist das, was der CEO sich vorstellt, auch das, was sich alle anderen vorstellen. Und es wird nie eine 100% Deckungsgleichheit geben, aber es ist schon viel erreicht, wenn man bei 70-80% ist und sagt, die Richtung ist dieselbe. Die zweite Herausforderung ist, dass auch zu operationalisieren, also zu überlegen, was bedeutet das denn für die nächsten 12 Monate, diese Strategie, die wir jetzt die nächsten 3 bis 6 Jahre verfolgen wollen. Das ist das Zweite, das runterzubrechen, so dass man das auch verdauen kann. Mhm. Und der letzte Schritt ist tatsächlich der Reality-Check, nenne ich das gerne, dieses 12-Monats-Ziel dann mit den wichtigsten Bereichen, ich sag mal, zu spiegeln und auch das Feedback von denen einzuholen, um zu sehen, was bedeutet das für die Organisation? Was bedeutet das, wenn wir das erreichen wollen, aus einer Product- und Tech-Brille? Was bedeutet das für Sales? Was bedeutet das für andere Bereiche? Und es dann idealerweise weiter runterzubrechen. Das heißt, es ist sehr viel das, was in den Köpfen der Menschen ist, runterzuschreiben. Und da ist sozusagen der COO auch der Facilitator. Natürlich hat eine COO oder ein COO auch eigene Gedanken. Mhm. Aber viel mehr als eigene Gedanken ist der COO auch eine Art Sprachrohr und Übersetzer und jemand, der die Sachen runterschreibt, strukturiert, dokumentiert und versucht, alle möglichst abzuholen.
War das dann auch die Hauptaufgabe oder gab es noch weitere Aufgabengebiete sozusagen als COO?
Genau, ich glaube auch die Rolle des COO oder der COO ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die tatsächlich hardcore nur Operations machen und es gibt andere, die jetzt ähnlich wie bei Meta oder bei Apple mit Tim Cook und Steve Jobs damals halt so eine CEO-Co-CEO-Rolle haben. Und bei mir würde ich sagen, war tatsächlich, wie eingangs erwähnt, der Einstiegpunkt, dass ich alle Bereiche vom CEO übernommen habe. Das war Legal, Regulatory Affairs, People, Culture and Workplace. Dann habe ich ein kleines Strategy und Operations Team aufgebaut, Marketing und Kommunikation. Das heißt, das waren sehr, sehr viele Felder und es ging am Ende darum, tatsächlich dem CEO den Rücken freizuhalten.
Okay, ja, sehr spannend. Wenn wir nochmal vielleicht auf die Strukturen zurückgehen, wie schafft man es denn wirklich so operativ richtig effektiv oder eine richtige Effizienz in das Unternehmen zu bringen, ohne dabei die, ja, ich sag mal, die Flexibilität vielleicht zu verlieren, die vorher da war? Schließt sich das aus? Ist vielleicht eine Logistikfrage, aber ja.
Es schließt sich im Idealfall nicht aus. Es kann natürlich immer passieren, dass so etwas länger dauert als gedacht. Mhm. Und Hintergrund ist, wenn vorher niemand da ist, der das strukturiert, heißt es nicht, dass es nicht irgendwie gemacht wird. Und was meistens passiert, gerade bei einer Company, die es jetzt schon seit mehreren Jahren gibt, dann entwickeln sich so eigene Prozesse und entwickeln sich so Eigenleben in den verschiedenen, ich sag mal, Bereichen. Mhm. Ja. Vor allen Dingen gerne im Tech-Bereich. Bei jedem Scale-Up war bei EDA auch ein Großteil der Mitarbeiter im Tech-Bereich. Und da gab es schon Prozesse. Die waren natürlich so, dass vielleicht nicht jeder oder jede in den anderen Bereichen das verstanden hat, weil da einfach das nicht gemeinsam gemacht wurde, sondern so ein bisschen in Insellösungen. Und dann hatte das Commercial-Team so ein bisschen der Sales-Bereich. Und das ist ja auch der Klassiker in so Scale-Ups. Gerade dieser Größe, so dieses Tech auf der einen Seite und Sales auf der anderen Seite. Mhm. Und da ging es primär darum, erstmal zu verstehen, was haben die einen, was haben die anderen, was ist das Beste aus zwei Welten und was macht jetzt Sinn, da drüber zu ziehen. Und das dauert ein wenig. Wenn man es aber sich die Zeit nimmt und A, das versteht und B, so einen guten Mittelweg findet oder alle auf dieser Reise mitnimmt, dann ist am Ende des Tages das schneller, weil man dann in einer Sprache spricht und nicht jeder so ein bisschen sein Ding durchzieht und sich wundert, dass die anderen einen nicht verstehen. Das heißt, es ist viel Zuhören als COO, viel Zuhören, viel auch vermitteln und am Ende so ein bisschen den besten Weg einschlagen. Das ist dann immer eine Mischung aus dem Besten aus zwei Welten oder drei Welten oder wie viele Welten es dann in dieser Firma gibt, aber auch neuen Impulsen und auch zu sagen, diese Sachen machen wir nicht. Und das war, glaube ich, so eine der wichtigsten Aufgaben.
Das ist auch nochmal interessant, was du am Ende gesagt hast. So, diese Sachen machen wir jetzt nicht mehr, um auch mal aufzuräumen und auch mal Dinge, ich sag mal, eigentlich wirklich effizienter zu gestalten, indem man auch mal etwas rausnimmt, was vielleicht vorher nicht so den größten Mehrwert gebracht hat. Es ist ja, intuitiv ist ja immer, wir machen mehr dazu, irgendwie wir holen noch eine Person, wenn es irgendwie ineffizient ist, aber dadurch wird ein Prozess ja auch irgendwie ineffizienter, sobald mehrere Personen dazukommen, ne?
Absolut. Und ich glaube, die Grundvoraussetzung für eine COO-Rolle ist ein super gutes Verhältnis mit dem CEO. Mhm. Das muss ein bedingungsloses Vertrauen sein und eine sehr komplementäre Arbeitsweise. Also ich finde es gar nicht so gut, wenn die COO oder der COO ein Abklatsch vom CEO ist, sondern ganz im Gegenteil, sondern wenn die Eigenschaften sehr komplementär sind, gerade wenn man sich die Themenbereiche aufteilt, innen, außen, Fundraising, Operations, gerade dann. Und wenn man dieses Vertrauensverhältnis hat, wo man auch direkter miteinander sprechen kann, dann kann man auch ganz klar auch als COO sagen, lieber CEO, das und das machen wir nicht, das und das macht wenig Sinn. Mhm. Und dann das auch in die Organisation kippen. Und ich glaube, das Vertrauen ist super wichtig, weil sonst kann man eigentlich als COO nicht erfolgreich sein.
Mhm. Wie habt ihr das Vertrauen damals aufgebaut? Also ihr habt ja schon vorab Gespräche geführt. Genau. Da hat es wahrscheinlich schon irgendwie gematcht. Aber
genau. Ja. Also wir waren oder sind immer noch sehr komplementär von den Eigenschaften, von den Fokusbereichen und Was natürlich auch da geholfen hat, ist, dass ich den Gründer schon und auch die beiden GründerInnen auch schon kannte. Ne? Und wir hatten ein ähnliches Netzwerk, ein gemeinsames Netzwerk, sodass man sich kannte und hier schon mal wusste, wie der andere tickt. Das hat sehr geholfen. Und dann ging es wirklich darum zu eruieren, ob man inhaltlich auch die ähnlichen Vorstellungen hat. Ich habe ja dann auch nach wenigen Monaten den Regulatory Affairs Bereich von der anderen Gründerin, der Chief Medical Officer, übernommen. Was natürlich auch nochmal für mich auf der einen Seite, als für jemanden, der das erste Mal in den Digital Health Space geht und keinen medizinischen Hintergrund hat, eine große Herausforderung war, aber auf der anderen Seite, und ich sehe ja immer das Positive in Dingen und wenn ich Verantwortung bekomme, auch ein großes Zeichen von Vertrauen war. Da sind wir wieder bei dem Thema Vertrauen, weil so ein Thema mir zu geben, hat mir gerade, wenn wir kurz davor stehen, als Medical Device Class 2A, also als relativ risikoreiches Medizinprodukt zertifiziert zu werden, so einen Bereich zu kriegen, ein paar Monate, ein halbes Jahr vorher, ist ein großer Vertrauensakt. Und das ist eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen.
Hast du von deiner Seite aus auch das Vertrauen beeinflusst? Also hast du, ich sag mal, Vertrauen zum Beispiel irgendwie vorgestreckt? Kann man das so sagen?
Ich meine, am Ende, klar, am Anfang ist es immer was anderes, wenn man sich von außen kennt, ein paar Gespräche führt und wenn man dann da drin ist, ne? Und deswegen muss man immer einen Vertrauenszuschuss geben, beidseitig, weil sonst funktioniert das nicht. Und das war beidseitig absolut gegeben. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Genau.
Ja. Und inwiefern zahlen so, ich sag mal, Erfolge auf das Vertrauen ein? Also ich weiß nicht, ob es irgendwie eine KPI gab, auf die man als COO gemessen wird.
Also am Ende des Tages war ich fast für ein Drittel der Company zuständig. Das heißt, das Feedback der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist natürlich das Allerwichtigste. Sowohl in den Einzelgesprächen, aber auch zum Beispiel hat bei Axel Springer, mein Chef damals, einer der Vorstände, das Skip-Level-Feedback eingeführt.
Das musst du kurz erklären.
Das ist aber super, genau, da hat er uns, seine Directs, gebeten, also Vorstand minus eins, an den Aufsichtsratsvorsitzenden Feedback zu ihm zu geben. Um einfach, ohne dass er im Raum ist, einfach zu verstehen, was macht er gut, was nicht. Ich habe das nicht genau so systematisch eingeführt, weil es war auch sehr corporate-like natürlich bei kleineren Strukturen. Aber am Ende des Tages haben natürlich alle meine Directs oder viele, habe ich ja von Daniel übernommen. Das heißt, die kannten teilweise Daniel schon mehrere Jahre. Und natürlich gab es da auch einen direkten Austausch zu Daniel. Und das ist eigentlich das beste Feedback, was man kriegen kann. Und wenn dann auch mal was nicht gut ist, auch das ist das Beste, weil Feedback ist ja nicht immer positiv, sondern jedes Feedback ist hilfreich, positiv und vielleicht auch Verbesserungsbereiche. Und konkret bei dem Regulatory Affairs Bereich, und das war natürlich super, super messbar, war am Ende der erfolgreiche Audit von 2 bis 3 Tagen, den wir irgendwie ein halbes Jahr vorbereitet haben. Und letztendlich Ende letzten Jahres dann die erfolgreiche Zertifizierung mit dem EU Medical Device Act durch den TÜV. Als eins der ersten Unternehmen in Europa in dem Bereich. Was natürlich super tolles, sowohl Kompliment für uns als Team war und auch so für die Company. Also es war so ein Moment, wo wir wirklich als Company nochmal stärker zusammengewachsen sind, weil das war ein Joint Effort, sehr aufwendig, so ein Quality Management System aufzusetzen, vorzubereiten und dann nachzubereiten. Und wenn man das erreicht, ist das natürlich ein ganz, ganz tolles Projekt.
Auch ein Riesenzeichen nach innen und nach außen.
Absolut, absolut.
Ja. Ja, jetzt wäre meine nächste Frage, wie du dich vielleicht auch durch die Rolle verändert hast, auch im Hinblick auf deine jetzige Arbeit bei Two Hearts. Was hast du mitgenommen, was hast du vielleicht auch weggelassen?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass jede neue Rolle einem natürlich unheimlich hilft und einen weiterbringt. Sowohl, was man sehr gut gemacht hat, aber auch Sachen, wo man lernen kann. Und für mich war Ada aus 3 unterschiedlichen Perspektiven sehr spannend. Einmal, es war, ich habe es eben schon gesagt, eine Art Eintritt in den Maschinenraum. Ich war bei Axel Springer Portfolioleiterin, Board und Investorin. Und jetzt ging es wirklich darum, nochmal stärker in eine Company selber reinzugehen. Das zweite war, es war natürlich ein neuer Sektor, also der Digital Health Bereich, der jetzt alles andere als einfach ist. Ne? Ja. Wir haben jetzt keine Matratzen verkauft.
Das war Anforderungen.
Und das dritte war natürlich auch nochmal Leadership für fast 100 Mitarbeiter. Das war natürlich auch nochmal was anderes, als wenn man im Investmentumfeld ist. Da hat man per Definition ein kleines Investmentteam von 10 Leuten und jetzt nicht irgendwie hunderte Mitarbeiter. Das heißt, aus 30 Perspektiven war das für mich eine wahnsinnig spannende Herausforderung. Und ich habe natürlich gemerkt, dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Und das hat natürlich beim Aufbau von meiner eigenen Company bei Two Hearts von Two Hearts sehr, sehr geholfen, weil man dann genau weiß, was möchte ich genauso weitermachen und was möchte ich anders machen. Und wenn man Gründerin ist der eigenen Company, kann man das natürlich viel stärker beeinflussen, wie man die Strukturen aufsetzen will, wie man die Kultur prägen will und welche strategischen Richtungen man einschlagen will. Genau.
Was hast du dir für Prinzipien so mitgenommen für Two Hearts? Darf ich mal so fragen?
Ich glaube, als erstes, es gibt ja dieses klassische Saying, Culture Eats Strategy for Breakfast. Also das ganze Thema Kultur, Kultur, Kultur. Ich habe einfach gesagt, das ist für mich, und das war auch bei Eda so, das Allerwichtigste. Und ich möchte mit meinen drei Co-Foundern das bei Two Hearts von Anfang an gestalten. Und natürlich auch, was das bedeutet, Besondere bei Two Hearts ist, es ist ja auch eine Plattform und Community von mehreren tausend Menschen weltweit und primär in Europa. Das heißt, da auch über die eigenen Company-Grenzen hinaus das der Community mitzugeben. Das war so das Allerwichtigste. Und das Zweite war offene Kommunikation, offene, direkte Kommunikation, sowohl mit meinen Peers, also mit meinen Co-Founder, mit dem Leadership-Team, als aber auch mit unseren fast 30 ehrenamtlichen Mitarbeitern und unserer Mitarbeiterin, ne? Dass man von Anfang an sagt, hier ist eine No-Fear, No-Risk-Environment, Safe Space, und jeder, egal ob Intern, Manager oder Founder, Geschäftsführer, jeder spricht auf Augenhöhe. Das war auch etwas, was bei McKinsey auch von Anfang an so gelebt wurde, wo ich ja auch knapp 3 Jahre war, wo ich als Analyst auch mit einem Direktor und Partner auf Augenhöhe inhaltlich diskutieren wollte, ja, konnte. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist. Und das Dritte ist Mut und Boldness. Und das ist etwas, was Daniel auch mitgebracht hat als Gründer. Er ist wahnsinnig visionär und weiß genau, wo er die Company auch hinhaben will. Und ich glaube, das ist etwas, was auch ein Erfolgsfaktor von Unternehmen ist, gerade im jungen Alter, sage ich mal, oder im jungen Stadium, dass es Gründer und Gründerinnen gibt, die sehr visionär sind, fest hinter der Idee sind und diese Begeisterungsfähigkeit auch in die Organisation mit reingeben.
Was ja dann auch viele weitere Menschen ansteckt,
genau,
die bei euch arbeiten, ne?
Genau, das ist so gesehen. Bei Eda war meine Rolle sehr stark internal Focus. Ich war auch für Marketing zuständig, aber alle anderen und Kommunikation, aber alle anderen Bereiche waren schon sehr stark internal Focus. Und Daniel hat den externen Part gemacht. Und bei Two Hearts ist es genau anders. Da bin ich für das ganze Thema Fundraising, PR, Communications, External Relations auch zuständig. Das heißt, da habe ich so eine Art CEO-Rolle mit meinen Gründern zusammen natürlich, aber in den Bereichen. Und das ist etwas, was ich auch so wahnsinnig spannend finde.
Gibt es auch etwas, was du ungerne bei Two Hearts etablieren möchtest? Jetzt nicht auf Ada Health bezogen, sondern generell aus deinen Erfahrungen. Vielleicht auch etwas, was du mal gelesen hast oder unabhängig davon, wo es herkommt, wo du sagst, das findet in deinem Unternehmen keinen Platz.
Also was super wichtig ist, und das kann ich nicht oft genug sagen, ist Respekt. Also ich toleriere, es geht ja jetzt auch in der Startup-Bubble die ganze Zeit, diese ganzen MeToo-Fälle, und da haben wir eine Zero-Tolerance-Policy. Und da, Punkt. Ja. Und das mal stärker natürlich bei Two Hearts, das war schon bei Eda so, aber auch nochmal stärker bei Two Hearts, weil ja per Definition unsere Vision ist, Building Tomorrow's Tech Society with Cultural Diversity. Deswegen haben wir auch sehr, sehr früh schon in der Community ein Diversity- und Inclusion-Team eingesetzt. Weil nur weil wir ein Netzwerk und eine Plattform sind für culturally diverse talent, heißt es nicht, dass wir nicht selber auch ein Diversity-Team brauchen. Weil es gibt ja noch andere Ebenen von Diversity, sei es Gender oder das ganze Thema Behinderung. Ne? Es gibt ja ganz, ganz viele Ebenen. Und ich finde, Respekt auf allen Ebenen ist mit Abstand das Wichtigste.
Ja, ich muss gerade schmunzeln innerlich, weil ich kenne das aus meiner Tanzmannschaft. Sobald jemand mit den Augen rollt, gibt es aber sowas von einem Gespräch. Aber das ja. auch so ein Zeichen von Respekt ist. Und also ganz, ganz spannend. Wie geht ihr damit um? Also gab es irgendwie schon mal einen Vorfall? Oder wie kann man das sozusagen, was heißt unterbinden, ist irgendwie auch wieder ein sehr hartes Wort. Aber
wir sind da sehr konsequent.
Ja.
Also ich bin da auch sehr konsequent. Da gibt es dann auch kein Diskutieren. Erste Chance, zweite Chance, dann aus. Ich würde sagen, aus die Maus.
Ja.
Also da bringt das meiner Erfahrung nach auch nichts. Wenn da jemand ist, der irgendwie nicht passt, ja, mit Handlungen, mit dem, was man sagt oder was man halt nicht sagt, das ist ja auch manchmal, was man tut, ohne es zu sagen, dann ist die Person raus. Und ich glaube, als COO, CEO, Gründer muss man da auch sehr konsequent sein und diejenigen, die nicht passen, auch aussortieren, ja. weil ein Apfel verfault halt auch, wenn da auch nur ein schwarzer Fleck ist. Ja, das muss man dann halt rausnehmen.
Ja, vor allen Dingen verliert man ja sogar sonst auch Respekt als Gründer oder Gründerin.
Total. Und am Ende muss man ja auch irgendwie authentisch und credible rüberkommen. Ja. Und das bist du nicht, wenn du, genau. Bei Tour als konkret hatten wir jetzt keinen dramatischen Fall, um Gottes Willen gar nicht. Aber dafür haben wir auch dieses Diversity and Inclusion Team aufgebaut, ja, zum Beispiel.
Ja, man kann bestimmt auch sehr, sehr viel dafür tun, dass sowas eben gar nicht erst eintritt, ne?
Was wir auch haben, bewusst, weil wir jetzt über 3000 Member sind und stark bewachsen mit 10 bis 15 Bewerbungen am Tag, Tendenz steigend. Iskander hat sich selber das ganze Thema Community auf die Fahne geschrieben. Das heißt, er geht da teilweise selber auch mit in Slack rein, weil er einfach über die letzten 20 Jahre viele, viele Communities mit aufgebaut hat und da einfach wahnsinnig Erfolg hat. Und wir haben ein Team, was sich nur um die Moderation kümmert. Also von außen sieht es vielleicht so aus, als wäre das einfach eine Community, wo Leute zugelassen werden, aber dahinter steckt sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Diligence und auch Moderation.
Zu unterschätzen ist wahrscheinlich auch nicht, was die Community auch für einen Einfluss auf die Kultur hat letztendlich, oder? Genau. Bei so vielen Leuten einfach, ja. Ja.
Genau, deswegen muss man sich bei uns ja auch für, um Mitglied bei Tourhard zu werden, bewerben. Und natürlich gibt es harte Kriterien, wie dass jeder Bewerber 2 oder mehr Herzen haben sollte, dass die Menschen auch ein Interesse oder schon einen Zugang zur Tech-Szene haben. Und das dritte ist idealerweise ein underprivileged Background, weil was man natürlich so ein bisschen durch Erfragen der familiären Verhältnisse mitbekommt. Aber dann gibt es auch die unbeschriebenen Kriterien, die man entweder bei der Aufnahme schon merkt, wie beantwortet jemand Fragen, wir recherchieren dann natürlich auch, oder halt, wie benimmt sich jemand dann in der Community?
Ja, sehr interessant. Sehr interessant. Ja. Vielleicht allerletzte Frage an dich. Hast du einen Anspruch an dich selbst, den du quasi mit in deine Gründung genommen hast? Und wenn ja, wie wirst du ihm gerecht?
Sehr gerne. Bei Two Hearts ist das jetzt natürlich ein sehr für mich auch persönliches und emotionales Thema. Und von Anfang an war mein Anspruch und das mein Leitmotiv, was mich auch motiviert hat, immer, auch wenn es mal nicht so gut lief, war be the person you needed when you were younger. Das heißt, mit Two Hearts möchten wir, die Gründer, aber auch alle Founding Member 30, die alle sehr bekannte Szeneköpfe aus der Tech-Szene sind, mit 2 oder mehr Herzen, wir möchten alle die Person sein, die wir als junge Menschen ohne Netzwerk, ohne Zugang, ohne vielleicht das notwendige Geld von Eltern und Freunden gebraucht hätten. Und das ist etwas, was wahnsinnig motiviert, unabhängig von Karriere, Status, Wachstum, Geld. Und ich glaube, das kann ich auch jedem Gründer und Gründerin empfehlen. Überlegt euch, was ist der Impact, den ihr am Ende erzielen wollt und wie wichtig ist es euch selber. Ich bin ja auch Angel-Investorin und ich gehe gerne. Und ein Freund hat mir gerade gesagt, dass auch Sequoia denselben Ansatz hat. Ich gehe gerne in Companies rein, die einen First dahinter haben. Also einen Gründer, Gründerin, der Erste ist, der in der Familie studiert hat. Der Erste ist mit Migration, der in ein Land ausgewandert ist. Also First Generation. Warum? Weil das einfach einen gewissen Hunger und Biss zeigt. Ich sage jetzt nicht, dass das Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich glaube, das ist super, super wichtig, dass man als Gründer und Gründerin überlegt, welchen Impact will ich haben und warum will ich das wirklich? Weil sonst ist man ein Lifestyle-Gründer und Gründen funktioniert halt nicht immer gut. Es können auch mal herausfordernd sein und da hilft es einfach, wenn du ein großes, ganzes Ziel hast, was dich emotionalisiert und auch den Impact dahinter spüren lässt.
Und da hilft die Vorbildfunktion quasi, die du ja am Anfang gerade genannt hast.
Absolut, ja, weil cool. Das ist die größte Motivation, die wir natürlich auch durch den Impact, den Erfolg dieser jungen, krass talentierten Leute, sei es bei der Gründung, Fundraising, Beförderung sehen. Das ist natürlich die größte Belohnung und das erinnert uns dann immer wieder auch dran zu bleiben und auch, wenn es mal nicht so gut läuft, stärker ins Fundraising, stärker in die Kommunikation nach außen und immer weitermachen.
Ja, sehr cool. Vielen Dank, Gülşah, für das Gespräch. Es hat mir Riesenspaß gemacht. Herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, Jana. Und ich freue mich auf das Ergebnis.
Ich mich auch.
Werbung.
Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Vielleicht hast du es ja schon gehört, aber seit kurzem ist die neueste Ausgabe unseres Investoren-Reports verfügbar. In dem Report stellen wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Wie viele Deals wurden in 2022 und 2023 von VCs getätigt? Wie viele davon waren Erstinvestitionen? Und für welche Branchen begeistern sich VCs derzeit besonders? All das und vieles mehr erfährst du im Report. Also, wenn du ein Startup auf Investorensuche, ein Investor mit dem Wunsch, sich gegen seine Wettbewerber zu benchmarken oder einfach jemand bist, der den VC-Markt durchdringen möchte, dann lade dir den Report jetzt kostenlos herunter unter startupinsider.de/report.
Werbung.
Hi, hier ist Sarah von Startup Insider, wo ich unter anderem für neue Projekte verantwortlich bin. Bist du ein Startup und derzeit auf der Suche nach neuem Kapital? Dann solltest du dir unbedingt unseren neuen Investoren-Report anschauen. In dem Report präsentieren wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für jeden VC gibt es ein detailliertes Profil mit wichtigen Informationen. Zum Beispiel, in welche Branchen und Startup-Phasen er investiert, was ihm in einem Gründerteam besonders wichtig ist und vieles mehr. Alles, damit du Investoren gezielt ansprechen und für dich gewinnen kannst. Und das Beste, der Report ist 100% kostenlos. Wenn das interessant für dich ist, dann lade dir den Report jetzt herunter unter startupinsider.de/report.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war die Folge mit Gülşah Wilke. Was ich besonders beeindruckend fand, mit welcher Klarheit sie in die neue Gründung geht, ja, welche Prinzipien sie aus ihren Erfahrungen mitgenommen hat und jetzt in die neue Gründung mit reinsteckt. Also sehr spannend und viel von ihr zu lernen. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen von ihr und aus dem Gespräch und wünsche euch nun einen sehr, sehr schönen Nachmittag. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ansonsten geht es morgen weiter mit den neuesten Startup-News. Ich wünsche einen schönen Nachmittag. Eure Moderatorin Jana Kramer.